Schön, dass ihr da seid. Kommt doch bitte nach vorne und teilt uns mit, was auf eurem Herzen ist.
Guten Morgen. Ja, wir sind Marco und Joy Fries aus Kenia. Danke, dass ihr alle da seid. Es freut uns sehr, hier mit euch Gottesdienst zu feiern.
Ja, genau. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Das freut uns sehr. Und du kannst ruhig noch ein bisschen oben bleiben, auch wenn du möchtest. genau, wir haben wie wir uns kennengelernt haben und so, das werdet ihr gleich noch so ein bisschen hören auch. Und wir haben zusammen einen Verein hier gegründet, Tumaini Ministries. Und Tumaini ist Swahili und heißt auf Deutsch Hoffnung. Und wir haben uns so genannt, weil wir mit allem, was wir tun, jungen Leuten in Kenia Hoffnung und eine Zukunftsperspektive geben wollen. Also wir machen das aktuell auf verschiedenen Wegen. Und ein Weg ist zum Beispiel, dass wir junge Leute, also in Kenia ist es so, dass wenn Leute von der Highschool kommen, die Highschool, so vergleichbar hier mit Gymnasium ungefähr, die endet im Dezember und die Uni fängt erst im Oktober an. Und zwischendrin gibt es halt so 9 Monate eine Lücke und wir nutzen diese Lücke, um jungen Leuten in Kenia zu helfen, dieser Zeit so ihre Stärken rauszufinden und auch so ein bisschen, also ihre Begabungen und im Optimalfall so, was Gott eigentlich mit ihnen vorhat. Also ein Ding, was wir ihnen immer so mitgeben, ist, dass sie nicht Opfer ihrer Umstände sind, sondern dass sie Kinder Gottes sind und dass mit Gott erstmal alles möglich ist. Und da erleben wir ganz viele tolle Dinge, werden wir auch gleich noch so ein bisschen mehr davon erzählen. Aber wir hatten bisher, sind alle unsere Studenten, die so durch dieses Programm durchgegangen sind, die haben am Ende dann einen Studien- oder Ausbildungsplatz gefunden und zwar auch einer, der zu ihnen passt. Und das ist in Kenia wirklich was Besonderes. Und wir haben aber dann gemerkt, dass wir es eigentlich cooler fänden, wenn wir noch früher auch einsteigen würden und noch früher Menschen irgendwie mit Menschen arbeiten und Menschen prägen können. Und so ist dann auch eine Vision entstanden und da habe ich jetzt ein Video und haben wir euch ein Video mitgebracht, wenn es funktioniert. Ja, sieht gut aus.
Tumaini ist das Swahili-Wort für Hoffnung. Wir haben unseren Verein so genannt, weil wir mit allem, was wir tun, jungen Menschen hier in Kenia Hoffnung und eine Zukunftsperspektive geben wollen. Wir tun das bereits auf verschiedenen Wegen, aber unser großer Traum ist es, hier in Nairobi ein Zentrum der Hoffnung zu errichten. Dies beinhaltet eine Schule und mehrere Waisenhäuser. Dort soll Kindern natürlich einerseits Bildung vermittelt werden, sie sollen aber auch erleben, dass sie von Gott gewollt, geliebt, einzigartig und begabt sind und dass sie ihr Leben selbst aktiv und positiv gestalten können. So wollen wir sie zu Hoffnungsträgern für ihr Umfeld und ihre Umgebung machen. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, haben wir mit eurer Hilfe bereits ein Grundstück von 16.000 Quadratmetern in der Nähe von Nairobi gekauft.
The architects in Hamburg have developed a really great, wonderful concept for our Center of Hope. This concept has been given to a construction company here in Kenya who have done a cost estimate of the entire project, who will then implement it step by step.
In Kenia gibt es leider immer noch ca. 2 Millionen Waisenkinder. Wir wollen dieser Not im Rahmen unserer Möglichkeiten begegnen und deshalb in einem ersten Schritt 3 Waisenhäuser mit je 2 Wohngruppen errichten. Dabei wollen wir mit Wohngruppeneltern arbeiten, damit sich die Kinder nicht länger in erster Linie als Waisenkinder fühlen, sondern als Teil von einer Familie.
to make this dream come true, we need your help. Gladly through prayers, but also financially. The three orphanages cost 800,000 euros. Our goal for this year is to collect 100,000 euros in donation. With our Center of Hope, we not only want to care for the educated children, but also to give them a home and a place of hope where they can develop a perspective and experience change. With your donations, you can become a part of it and create this place together with us.
Ja, vielen Dank. Das ist so unsere Vision, die wir haben. Wir haben letztes Jahr in einem ersten Schritt ein Grundstück gekauft von 16.000 Quadratmetern. Und da werden wir jetzt Stück für Stück Waisenhäuser draufbauen für insgesamt 50 Kinder, eine Schule für 500 Kindern. Immer mit dem Ziel, den Menschen einerseits natürlich Bildung zu vermitteln, weil Bildung einfach ja ein Unterschied macht und wichtig ist, aber eben auch ihnen wirklich das mitzugeben, dass sie Kinder Gottes sind und dass Gott einen Plan hat, so mit jedem Einzelnen. Und dass sie nicht zufällig hier sind, sondern Gott sich was dabei gedacht hat, dass sie von Gott gewollt und geliebt sind. Und ja, das wollen wir diesen Kindern mitgeben. Weil das, finde ich, ganz, ganz viel ausmacht und einen ganz großen Unterschied macht. Wenn ihr weitere Fragen zu uns und unserer Arbeit habt, wir haben danach hier draußen auch noch einen kleinen Infostand aufgebaut mit Flyern. Da könnt ihr euch auch in unseren Newsletter eintragen, wenn ihr das möchtet. Genau, oder alle möglichen Fragen loswerden, die ihr noch so habt. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Genau, und jetzt möchte ich einsteigen in die Predigt. Und ich möchte einsteigen mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, für diesen Morgen. Ich danke dir, dass es ein Tag ist, den du gemacht hast. Und ich bete einfach, dass du heute zu Menschen sprichst, dass du mich benutzt, um Menschenherzen zu bewegen, um Menschenherzen zu verändern und um zu ermutigen. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du hier bist jetzt und dass du alles in der Hand hast. Amen. Und ich möchte heute wird es ganz viel so darum gehen, dass mit Gott alles möglich ist. Aber ich möchte mit einer Geschichte einsteigen, wo das erstmal ganz anders aussieht. Und zwar die Geschichte, wie Joy und ich geheiratet haben. Das war nämlich gar nicht so einfach. Also Joy ist Kenianerin, ist da geboren und aufgewachsen und wir haben uns 2013 kennengelernt, haben uns dann auch verlobt und sind dann 2014 war ich dann wieder in Kenia und da haben wir beschlossen, dass wir jetzt alle möglichen Schritte so in die Wege leiten, um zu heiraten. Und es war immer klar, dass wir perspektivisch zusammen nach Kenia gehen wollen, aber wir und vor allem ich eigentlich hatte davor zwei Wünsche. Ich wollte einmal in Deutschland heiraten und dann hätte ich noch gerne einmal mit Joy zusammen in Deutschland Weihnachten verbracht, weil das so ja für mich was ganz Besonderes und Spezielles ist. Und mit diesem Ziel sind wir dann Mitte 2014 gestartet, so mit den Hochzeitsvorbereitungen. Und es ist relativ kompliziert. Man muss relativ viele Papiere so hin und her schicken und relativ viele Behördengänge machen. Und eine Sache, die ich dann sicherstellen musste, ist, dass ich genug verdiene, um Joy quasi versorgen zu können. Die Herausforderung bei der ganzen Geschichte war, dass ich damals noch Student war. Also ich habe an der Bibelschule damals Theologie studiert. Ich hatte aber davor schon soziale Arbeit studiert und habe auch in einem Altenheim gearbeitet, allerdings so auf Studentenjob-Basis. Aber ich habe mit denen schon mal so vorgefühlt und die haben gesagt, sie würden mich sehr gerne auch fest anstellen. Aber das ging dann erst im Januar und da ist Weihnachten, wie gesagt, wie ihr wisst, ja schon vorbei. Aber ich bin dann trotzdem mit dieser Information bin ich dann erstmal auf die Ausländerbehörde und habe dieser Dame dort auch sehr offen gesagt, so was wir so vorhaben perspektivisch. Und die war erstmal total positiv und hat gesagt, ja, Herr Fries, das ist ja eigentlich gar kein Problem. Sie bringen mir einfach dann im November oder so, bringen Sie mir ein Schriftstück vorbei, wo halt daraus hervorgeht, dass Sie da angestellt werden im Januar und da finden wir schon einen Weg, dass Ihre Verlobte dann schon früher kommen kann. Super, ich war total begeistert und bin im November mit dem geforderten Schriftstück dahin. Aber diese Dame, die war plötzlich total verändert. Also es war dieselbe Dame, aber sie war total anders und war plötzlich ganz kritisch und hat so gesagt, ja, Herr Fries, dieses Schriftstück, das ist ja schön und gut, aber Sie wissen ja, Papier ist sehr geduldig. Also das reicht mir so nicht. Sie müssen da schon einen Arbeitsvertrag, müssen Sie mir da schon richtig vorlegen. Alles klar, da habe ich dann mit meinen Vorgesetzten in einem Altenheim gesprochen. Ich hatte das Glück, dass mein direkter Vorgesetzter, der war so alt wie ich und wir waren auch befreundet und insofern hat er gesagt, das ist gar kein Problem, wir machen dir einen Arbeitsvertrag fertig. Ich also wieder bei der Dame von der Behörde angerufen, habe gesagt, hier, ich habe gute Neuigkeiten, ich kann Ihnen das vorbeibringen, wann soll ich kommen? Und dann sagt sie so, ja, dieser Arbeitsvertrag, das ist ja schön und gut so, aber wer sagt mir denn, dass Sie auch wirklich angestellt werden dann und dass Sie nicht nach 2 Wochen wieder entlassen werden? Also der Arbeitsvertrag, der muss schon irgendwie unbefristet sein. Und habe ich wieder auf der Arbeit angerufen und habe denen so mitgeteilt, dass ich jetzt einen unbefristeten Vertrag brauche. Und da haben die gesagt, ist auch kein Problem, ich arbeite ja da schon länger und die kennen mich und die geben mir auch gerne einen unbefristeten Vertrag. Und super, ich dann wieder bei der Dame angerufen. Gute Frau, gute Neuigkeiten, ich kann Ihnen einen unbefristeten Vertrag vorbeibringen. Wann soll ich kommen? Und er sagt so, ja, der unbefristete Vertrag, das ist ja alles schön und gut, aber wer sagt mir denn, dass das Geld dann auch wirklich auf Ihrem Konto eingeht? Ich übertreibe nicht, ist wirklich so passiert. Ich habe die auch mal gefragt, ich habe so den Eindruck, Sie sind so ein bisschen kritisch, kann das sein? Nein, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall wollte sie dann einen Gehaltszettel. Und ich weiß ja irgendwie so, Gehaltszettel, die kommen ja dann erst am Ende des Monats, wenn man dann ja gearbeitet hat, das wäre Ende Januar und Ende Januar ist Weihnachten vorbei. Ist blöd. Und dann habe ich gebe ja so schnell nicht auf und hat dann mein direkter Vorgesetzter hat dann nochmal angerufen, hat gesagt, hallo, ich wollte nur sagen, wir wollen den Marco Fries, wir wollen den wirklich einstellen. Es hat nichts genutzt und ich habe dann nochmal da angerufen, habe gesagt, hören Sie mal, können wir da nicht irgendwie was machen, kann ich nicht irgendwie, so schnell gebe ich ja nicht auf, aber da hat sie gesagt, nee, und eigentlich ein Gehaltsnachweis, der reicht mir auch gar nicht, ich brauche mindestens 3, damit ich sehe, dass das auch wirklich dann konstant immer reinkommt, das Geld. Und jeder, der jetzt noch auf ein Happy End wartet, den muss ich leider enttäuschen. Es gab keins. Also ich konnte in diesem Weihnachten, konnte ich wieder Joy irgendwie nur Bilder schicken, konnte sagen, hier, so gefühlt, so ist der Tannenbaum, den du geschmückt hättest, wenn du da gewesen wärst. Und so wäre das Essen, so würde es aussehen auf deinem Teller, wenn du mit da wärst. Aber du bist ja leider nicht da. Es hat wirklich nicht geklappt. Und Joy ist nicht gekommen zu Weihnachten, obwohl ich wirklich alles, also ich habe alles versucht, was ich tun konnte und also nicht nur so von dem, was ich so tue, sondern ich habe auch wirklich, ich habe gebetet, also ich bin morgens eine halbe Stunde früher aufgestanden, freiwillig, als Student, eine halbe Stunde früher aufgestanden, um mehr noch Zeit mit Gott morgens zu machen. Ich habe eine Woche lang gefastet, also ihr könnt mir glauben, ich esse gerne. Und trotzdem habe ich eine Woche lang gefastet, damit irgendwie Gott eingreift. Aber es ist nichts passiert. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du wirklich alles gegeben und alles versucht hast. Und du hast gebetet und du hast gemacht und du hast getan. Und es hat alles nichts genutzt. Und man fragt sich doch am Ende, wo ist er denn jetzt, der Gott? Wo ist dieser Gott, von dem man so sagt, er sei ein guter Gott? Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, aber ich möchte einsteigen mit einer Bibelgeschichte von 2 Schwestern, die eine solche Situation mit Sicherheit kennen und wo wir auch jede Menge davon lernen können, wie die damit umgehen. Und zwar ist die Situation folgende, es geht um 2 Schwestern mit dem Namen Maria und Martha und die sind mit Jesus gut befreundet und die haben auch einen Bruder, Lazarus. Und der ist auch mit Jesus befreundet. Und Lazarus, dem geht's nicht gut, der liegt im Sterben. Und Jesus kriegt das irgendwie mit. Und da denkt man ja, also Jesus, der hat so viele Leute geheilt irgendwie auch und so viel Gutes getan. Wenn jetzt sein Freund im Sterben liegt, ne, dann lässt der doch alles stehen und liegen und geht dahin und hilft. und hilft dem Lazarus. Aber genau das passiert eben nicht, sondern Jesus wartet erstmal noch 2 Tage, bis Lazarus gestorben ist, und dann läuft er los. Und in dieser Stelle und in dieser Situation wollen wir jetzt einsteigen in Johannes 11. Da heißt es dann ab Vers 22, als Martha, also eine der beiden Schwestern, nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Ja, und ich sage ja, von dieser Situation können wir ganz viel lernen, weil es ist eigentlich ja schon zu spät. Und trotzdem läuft Martha zu Jesus und wird offen und schüttet ihm so ihr Herz aus mit all ihren Zweifeln, mit all ihren Ängsten, mit allem, was sie so hat. Und das klingt ja erstmal irgendwo logisch, ne? Jesus ist immer eine gute Antwort, das ist schon im Kindergottesdienst so. Aber ganz ehrlich, also, dass man zu Jesus läuft, so, solange man in der Herausforderung drin ist, ist ja, also zumindest wenn du dich heute Morgen hier als Christ bezeichnest, ist es relativ normal. Wenn du herausgefordert bist, dann betest du. Aber in dem Fall war es ja so, die Herausforderung war ja vorbei. Also man hat ja gebetet und alles getan und Jesus ist trotzdem nicht gekommen, erstmal so. Und er hat trotzdem nichts gemacht. Und dann noch zu Jesus zu rennen, so finde ich, also mir würden da andere Sachen einfallen, ehrlich gesagt. So, die Martha, die kann ja wenigstens doch sagen, ja, wenn du da gewesen wärst. Aber bei uns ist es ja so, Jesus verspricht uns, dass er immer da ist und trotzdem ist nichts passiert. Und da ist doch die Frage, wohin gehe ich denn dann damit? Also, weil da kommen ja Fragen auf. Ne? Also, ist Gott vielleicht doch nicht so gut, wie er immer sagt? Oder ist er vielleicht doch nicht allmächtig? Was ist passiert? Hat er nicht aufgepasst? Hat er vielleicht gerade in dem Moment, als du gebetet hast, war vielleicht irgendwie gerade mit Gabriel, mit dem Erzengel oben an der himmlischen Bar und hat ein Bier getrunken und sieht jetzt so völlig, völlig schockiert, so, oh nein, was ist da passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, also, was ist da passiert? Wo war Gott? So diese Frage, die muss man sich ja mal stellen und die darf man sich stellen in einer solchen Situation. Und wenn du solche Fragen hast, ist natürlich dann die Frage, wohin gehst du damit? Also gehst du dann immer noch zu Gott? Ich weiß nicht, was du machen würdest, aber ich kann dir sagen, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe immer, als ich so mitten in dieser Situation drin war, habe ich gesagt, wenn ich alles gegeben habe und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich was. Und zwar, ich habe damals noch in einer Bibelschule gelebt und wir hatten eine Regel. Wir durften nicht alleine Alkohol trinken irgendwie auf unserem Zimmern, sondern wir durften das nur in Gruppenräumen. Also zum Beispiel im Speisesaal, damit man halt quasi so der Kontrolle der Allgemeinheit unterliegt. Und mein Plan war, wenn alles nicht klappt, dann hole ich mir eine Kiste Bier und setze mich in den Speisesaal. Und da kann jeder, der vorbeikommt, kann mir gerne helfen. Aber ich werde mich mit dieser Kiste Bier in den Speisesaal setzen. Und ich werde diese Kiste Bier leer trinken. Flasche für Flasche für Flasche. So lange, bis sie folgendermaßen aussieht. All. Leer. Nichts mehr drin. Das war so mein Plan. Und ich weiß nicht, was du in dieser Situation machen würdest. Vielleicht bist du dem Bier nicht so zugetan, vielleicht würdest du eher eine Flasche Wein trinken oder vielleicht würdest du auch eine Schachtel Eis auslöffeln oder du würdest shoppen gehen. Aber in so einer Situation ist ja erstmal relativ unwahrscheinlich irgendwie, dass man in dieser Situation noch zu Jesus geht. Also ich kann nicht beruhigen, ich habe diesen Plan mit der Bierkiste nie in die Tat umgesetzt. Es ist ja trotzdem, stellt sich die Frage ja zu Recht, also warum soll ich in einer solchen Situation, wenn ich die ganze Zeit gebetet habe und alles getan habe, warum soll ich dann noch zu Jesus gehen? Weil, also ganz ehrlich, da gehe ich doch nicht hin und sage, ich habe zwar die ganze Zeit gebetet und ich habe gefastet, aber jetzt, wo alles zu spät ist, jetzt bete ich aber mal so richtig. Also, wie gesagt, mir ist das sehr schwer gefallen. Und Martha macht aber genau das. Sie geht, obwohl eigentlich erstmal alles zu spät scheint, geht sie trotzdem zu Jesus. Und von dieser Situation können wir wieder ganz viel lernen. Weil wenn wir dann weiterlesen, dann heißt es, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und was in dem Moment passiert, Martha kommt zu ihm, kommt zu Jesus und ist ehrlich. Und Jesus schenkt ihr in dem Moment einen Perspektivwechsel. Einen Perspektivwechsel weg von dem, was sie vielleicht nicht kann, weg von der eigenen Unfähigkeit, jetzt sowas zu verändern, weg von der eigenen Ohnmacht und hin zu Gott, dem immer noch alles möglich ist. Jesus sagt, ich bin das Leben. Mir ist alles möglich. Mir ist immer noch alles möglich. Ich habe gar nicht geschlafen, ich habe nicht aufgepasst, sondern mir ist immer noch alles möglich. Glaubst du das? Und in dem Moment bekommt Martha wie einen Perspektivwechsel. Und ich glaube, dass immer dann, wenn wir gerade in solchen Situationen, wenn wir dann zu Jesus gehen und eben nicht zu der Bierkiste oder wohin auch immer, dann bekommst du einen Perspektivwechsel. In Markus 9 gibt es eine Geschichte, wo ein Mann seinen kranken Sohn zu Jesus bringt. Und er sagt, hilf mir, wenn du kannst. Und Jesus antwortet dem Mann, wenn ich kann, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Alles ist möglich, wenn du mir nur vertraust. Und das ist so ein starker Perspektivwechsel. Wenn du das wirklich verstanden hast, dann weißt du, dass es nie irgendwie zu spät ist, sondern dass Gott wirklich immer alles möglich ist. Solche Perspektivwechsel, gerade in schwierigen Situationen, die können so viel verändern, die können so viel bewegen. Ich habe erzählt, dass wir junge Erwachsene unterrichten. Und eine Geschichte, die mich da immer wieder sehr bewegt, ist die Geschichte von Josephine, einer unserer Schülerinnen, einer unserer Studentinnen. Wie gesagt, so eine Sache, die wir denen immer beibringen, ist so, dass sie nicht Opfer ihrer Umstände sind. Und sie wollte gerne, nachdem sie bei uns fertig war, hat sie gemerkt, sie würde gerne Theologie irgendwie studieren, um dann diese Liebe Gottes an Kinder weiterzugeben und irgendwie Religionslehrerin werden oder so. Und die kam leider aus relativ ärmlichen Verhältnissen und wusste nicht, wie sie das bezahlen kann. Und wir haben sie dann genommen, haben für sie gebetet, haben sie ermutigt, haben gesagt, hey, gib nicht auf. Also schau nicht auf dich, sondern schau auf Gott. Mit Gott ist alles möglich. Und so sind wir erstmal auseinander. Und ich habe dann auch ein paar Monate nichts von ihr gehört. Und plötzlich habe ich ein Bild von ihr gesehen in den sozialen Medien irgendwo. Und da stand sie in einer theologischen Universität. Und unten drunter hat sie so geschrieben, ich bin nicht Opfer meiner Umstände. Mit Gott ist alles möglich. Und sie hat angefangen und hat wirklich ein Theologiestudium anfangen können, weil sie diesen Perspektivwechsel gehabt hat, weil sie weggeschaut hat von ihren eigenen Unfähigkeiten eigentlich oder Unzulänglichkeiten. Und ich habe sie dann irgendwann habe ich sie gefragt, als ich sie wieder getroffen habe, wie hast du das geschafft, was hast du gemacht, dass das plötzlich geklappt hat? Und da hat sie gesagt, sie hat ganz viel gebetet. Und hat ganz vielen Leuten davon erzählt, dass sie diesen Traum hat. Und irgendwann ist jemand gekommen und hat gesagt, ich würde das gerne für dich bezahlen. Und jetzt macht sie das Studium von Theologie, um nachher Kindern genau das weiterzugeben, dass mit Gott alles möglich ist und dass sie gewollt und geliebt sind. Und solche Geschichten erleben wir mit unseren Studenten ganz, ganz viele. Wenn sie das erstmal ergriffen haben, dass es nicht nur auf sie ankommt, sondern dass es auf Gott ankommt und dass man immer auf Gott schauen muss, dann verändert sich so viel in ihrem Leben. Und das ist immer wieder auch für uns total ermutigend. Und ich muss ja sagen, ich bin jetzt schon so lange irgendwie mit Gott unterwegs, dass ich damals, als diese Situation war mit der Bierkiste, ihr erinnert euch, habe ich irgendwie gewusst, dass das nicht gut wäre, das jetzt zu machen. Und ich habe dann versucht, irgendwie trotzdem noch weiter zu Gott zu gehen. Auch wenn, ich muss ehrlich sagen, das ist mir sehr schwer gefallen. Man würde so sagen, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Und ich habe das trotzdem so im Rahmen meiner Glaubensmöglichkeiten in diesem Moment noch versucht und habe im ersten Moment habe ich ganz viel so gegen diese Frau, ehrlich gesagt, von der Ausländerbehörde gebetet. Ne, also jetzt gar nichts Schlimmes, ich habe aber nur so gebetet ungefähr, ach Gott, ne, lass die doch bitte irgendwie so eine Erkältung haben, so eine mittelschwere, dass sie halt so eine Zeit lang ausfällt, nur so lange, bis Joy dann irgendwie in Deutschland ist und dann kann sie ja gern wieder kommen. Ne, ich wollte ja nichts Böses der Frau, aber das war so mein Gebet am Anfang. Ja, irgendwann, als ich das so gebetet habe, kam mir ein Gedanke, wo ich gemerkt habe, okay, Gott hat in meinem Herzen so zu mir gesprochen und mir kam so ein Bibelvers, Epheser 6,12, da heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ja, und ich habe diesen Vers, der kam mir so als Gedanke und in dem Moment habe ich genauso einen Perspektivwechsel erlebt, weil ich habe plötzlich verstanden, okay, ich kämpfe gar nicht gegen diese Frau, ne? Also ich kämpfe eigentlich wie so gegen unsichtbare Mächte, aber diese Frau, die kann da gar nichts für. So, und das hat zwei Dinge in mir ausgelöst. Einmal mein Gebetsleben hat sich völlig verändert. Ich habe letztlich nicht mehr gegen diese Frau gebetet, sondern ich bin jeden Morgen bin ich auf die Knie und ich habe für diese Frau gebetet. Ich habe gesagt, Gott, segne diese Frau, begegne ihr, sprich zu ihrem Herzen, verändere was in ihrer Situation. Und das Zweite, was sich verändert hat in diesem Moment, war, dass ich einen tiefen Frieden hatte, weil ich wusste, okay, ich kämpfe gar nicht gegen diese Frau und ich kämpfe vor allem mit Gott. Und ehrlich gesagt, Gott hat diesen Kampf schon gewonnen. Ich verstehe zwar gar nicht, was gerade los ist, ich verstehe nicht, warum gewisse Dinge nicht funktioniert haben, aber was ich verstehe und was ich weiß, ist, dass Gott gut ist, dass Gott für mich ist und dass Gott für mich kämpft. Und auch wenn ich diese Dinge gerade nicht verstehe, Gott hat es immer noch in der Hand. Und irgendwie, auch wenn ich nicht weiß wie, aber irgendwie wird es gut werden. Und ich hatte an Weihnachten, Joy war nicht da, aber ich hatte keinen Groll mehr, sondern ich hatte einen tiefen Frieden, weil ich wusste, irgendwie wird alles gut. An der Situation hat sich nichts geändert, aber in meinem Herzen hat sich ganz viel verändert, weil ich diesen Perspektivwechsel erleben durfte, weil ich eben nicht zur Bierkiste gegangen bin, sondern zu Jesus. Ne, und auch Martha hat ja diesen Perspektivwechsel erlebt und der Rest der Geschichte, der schnell erzählt. Jesus geht dann mit Martha so zu diesem Grab und das sind die Leute und trauern alle. Und Jesus sagt so, hier, roll den Stein weg von dem Grab, weil da war schon so ein großer Stein vor dem Grab. Und er hat dann gesagt, sie sollen den Stein wegrollen. Und die haben dann gesagt, bist du dir sicher? Ne? Der ist schon 4 Tage tot, der riecht bestimmt schon und so. Aber Jesus hat darauf bestanden und ist dann gar nicht auch in dieses Grab rein, sondern hat dann von draußen gerufen, Lazarus, komm heraus. Und boom, plötzlich kam Lazarus raus, wieder lebend. Und das ist natürlich cool und beeindruckend, aber trotzdem stellt sich doch irgendwie eine Frage. Also warum ist das denn so? Also warum hat Jesus das so gemacht? Der hätte das doch irgendwie anders machen können. Also der hätte doch Lazarus auch vorher heilen können und nicht so lange warten. Also geht es ihm irgendwie nur darum, eine große Show zu haben, so für die Öffentlichkeitswirksamkeit? Oder was ist so sein Gedanke dahinter? Und auch hier finden wir die Antwort dazu in dieser Lazarus-Geschichte. Als Jesus so mit seinen Jüngern unterwegs war, um Lazarus dann zu begegnen, lesen wir, daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Ja, also es geht in dieser Situation, geht Jesus nicht um eine große Show, das ist schon mal irgendwie beruhigend zu wissen, sondern es geht ihm um dich und um mich und darum, dass wir im Glauben wachsen und damit wir glauben können. Ein Römerbrief schreibt Paulus dazu, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und Paulus hat immer so die Gabe, Dinge recht kompliziert auszudrücken. Aber was er damit eigentlich sagen will, ist, durch Herausforderungen wächst unser Glaube. Durch Herausforderungen und vor allem auch da, wo wir Dinge nicht verstehen, genau da wächst dein und mein Glaube. Und ich weiß nicht, ob du das genauso siehst schon, aber mein Ziel wäre, dass du vielleicht am Ende dieser Predigt sagst, so, yes, endlich wieder eine Herausforderung. Weil ganz viel von dem, was wir erleben, erleben wir eigentlich nur in Herausforderungen. Ich muss in meinem Leben sagen, das stimmt. Also gerade wenn ich auf diese Situation gucke, war ich natürlich sehr herausgefordert in dieser Zeit. Aber was ist passiert? Also ich konnte 3 Dinge bei mir feststellen. Die nächste Folie. Genau. Einmal hatte ich eine enge Beziehung oder eine engere Beziehung zu Gott. Also die war ganz selten davor oder danach so eng wie in diesem Moment, als ich so in der Herausforderung drin war. Wie gesagt, ich bin morgens früher aufgestanden, ich habe gefastet, ich habe eigentlich, egal wo ich war, ich habe immer gebetet. Wenn ich in der Bahn gefahren bin, habe ich gebetet. Wenn ich zu Fuß unterwegs war, habe ich gebetet, weil ich wusste, irgendwie in dieser Herausforderung kann mir nur Gott helfen. Das Zweite, was passiert ist, ich habe so viele Wunder erlebt, wie noch niemals vorher in meinem Leben. Und ich kann die jetzt nicht alle erzählen, das wird so den Rahmen natürlich sprengen von heute Morgen. Aber eine Sache zum Beispiel, die ich erlebt habe, ist, dass um den Arbeitsvertrag zu bekommen, musste mein direkter Vorgesetzter und der Einrichtungsleiter, die mussten irgendwie noch einmal zusammen reden. Und das war irgendwie schwierig, weil mein direkter Vorgesetzter, da war irgendwie Montag und Dienstag, war der auf irgendeiner Fortbildung. Und mittwochs ist der Einrichtungsleiter dann aber für eine gewisse Zeit beruflich ins Ausland geflogen. Und ich habe dann natürlich versucht, die umzustimmen, ob das nicht so irgendwie geht. Aber die haben gesagt, also so gern sie mir da helfen würden, sie können das jetzt gerade auch nicht ändern. Also habe ich gedacht, was kann ich machen? Ich faste. Und da habe ich montags und dienstags habe ich gefastet. Also montags und dienstags waren immer so meine Studientage. Und Mittwoch bin ich dann den ersten Tag in das Altenheim, wo ich gearbeitet habe. Und da habe ich dann Montag und Dienstag gefastet, damit Gott da irgendwas verändert in dieser Situation. Und bin mittwochs morgens bin ich in das Altenheim. Und der Erste, der mir über den Weg läuft, war der Einrichtungsleiter, der eigentlich gerade in Italien sein sollte. Und ehrlich gesagt, ich habe bis heute nicht so genau rausgefunden, was passiert ist. Diese Reise hat sich auf jeden Fall in den Januar verschoben, auf unerklärliche Weise. Warum, konnte mir keiner sagen, aber ich habe eine Idee, was da letztendlich auch mit dazu geführt hat. Und ich habe ganz viele solcher Geschichten erlebt. Und ich habe das immer so meinen Kommilitonen an der Bibelschule habe ich das immer so erzählt. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt noch 5 Wunder, bis Joy kommt. Noch 4, noch 3. Oh, jetzt sind es wieder 4. Und ich hatte eine Kommilitonin, die hat dann immer, wenn sie mich gesehen hat, die hat mich nicht mal begrüßt mit Hallo Marco, so schön dich zu sehen, wie geht's dir denn oder so. Sondern das Erste, was sie mich immer gefragt hat, war Hallo Marco, und was machen die Wunder? Und Jetzt ganz ehrlich, ist das nicht das, was man sich so als Christ erträumt so? Dass Leute, wenn sie dich sehen, nicht das Erste, was sie dich fragen, so wie geht's dir? Sondern das, wofür sie dich kennen, ist, hey, der erlebt so viele Wunder mit Gott. Das Erste, was ich den jetzt mal frage, immer wenn ich ihn sehe, ist, hey, was hast du heute mit Gott erlebt? Wie viele Wunder hast du heute denn schon erlebt? Aber wo habe ich es erlebt? Hier, in der Herausforderung, nicht? Als es mir super gut ging und alles easy war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die man so in Deutschland hat. Wir sind ja immer so sicher. Ich habe mir irgendwo in so einem Buch habe ich gelesen, und ich glaube, das ist auf jeden Fall was Wahres dran. Die Grundvoraussetzung dafür, dass man Wunder erlebt, ist, dass Gott uns an einen Platz stellt, wo wir Wunder brauchen. Die Grundvoraussetzung dafür, dass man Wunder erlebt, ist, dass wir an einem Ort sind, wo wir Wunder brauchen. Und ich glaube, das ist, also gerade uns Deutschen fällt es so schwer. Wir beten irgendwie für die Brotvermehrung, aber zur Sicherheit haben wir immer mal noch 2 Tiefkühlpizzen in der Friertruhe, falls es dann doch mit der Brotvermehrung nicht klappt. Und ich glaube, genau da ist oft die Herausforderung und das Problem, dass wir eben nicht diesen Schritt im Glauben gehen. Aber hier in der Herausforderung, da habe ich Wunder erlebt und ich glaube, dass vor allem dort man Wunder erleben kann. Und der letzte Punkt, den ich auch dann am Ende erlebt habe, ist, dass mein Vertrauen auf Gott extrem gewachsen ist. Und das hat natürlich mit dem Ausgang der Geschichte so zu tun. Ihr erinnert euch, diese Dame von der Behörde, die wollte jetzt eigentlich schon 3 Gehaltsnachweise. Als ich dann den ersten hatte im Januar, bin ich dann dahin und ich muss sagen, ich war echt nervös. So, ich habe da extra viel nochmal gebetet davor. Und bin dann zu dieser Dame und habe mir diesen Gehaltsnachweis vorgelegt, so mit zitternden Knie so. Plötzlich war diese Dame aber wie verändert wieder. Also die war wirklich wieder ganz neu, die hat sich den so angeguckt und wollte plötzlich überhaupt keine 3 Gehaltsnachweise mehr, sondern die guckt den so an und sagt, ja, Herr Fries, das ist ja alles super, das ist doch schön, wenn das so ist, das ist ja auch genug Geld, dann kann ich das jetzt so an die Botschaft weitergeben. Und das hat sie dann auch gemacht. 2 Wochen später hatte Joy das Visum, das war dann irgendwie Mitte Februar und am 1. März 2015 ist sie dann nach Deutschland gekommen. Und es ist bis heute, übrigens feiern wir nicht nur unseren Hochzeitstag, sondern wir feiern immer auch diesen 1. März, weil es für uns immer auch eine Erinnerung so daran ist, auch wenn Dinge erstmal anders aussehen, mit Gott ist immer alles möglich. Und ich muss sagen, dass am Ende war es so, dass unsere Vorbereitung, um nach Afrika zu gehen, hat doch noch ein bisschen länger gedauert, als wir uns das so erhofft haben. Und deshalb konnten wir dann tatsächlich auch noch ein Weihnachtsfest zusammen in Deutschland feiern. Und jetzt leben wir zwar in Kenia, aber wir sind ja, wie ihr seht, immer auch mal wieder in Deutschland. Und manchmal sind wir das auch über Weihnachten, sodass Joy mittlerweile schon mehrere dieser Weihnachtsfeste in Deutschland miterleben durfte. Ihr seht, also Gott hat mein Gebet doch erhört. Nur halt eben ganz anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Und das ist was mich bis heute immer wieder ermutigt, weil immer wieder passieren ja Dinge, die wir nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben ist das immer mal wieder so. Und ich bin so dankbar, eigentlich so im Nachhinein natürlich erst, bin ich so dankbar, dass ich diese Dinge erlebt habe, weil ich glaube, dass ohne diese Erlebnisse wäre ich heute nicht hier. Ohne diese Erlebnisse würde ich heute nicht hier stehen, weil ich einfach in diesen Erlebnissen gemerkt habe, okay, Gott ist wirklich gut. Gott hat wirklich alles in der Hand, auch wenn ich manchmal Dinge nicht verstehe. Ja, als wir in Kenia waren, gerade 3 Wochen, hatte Joy einen Schlaganfall. Und sie war dann teilweise so schwach, sie konnte nicht mal einen Eimer tragen, in dem 2 Liter Wasser waren. Und das hat alles, war dann natürlich erstmal auch für mich sehr herausfordernd in einem ganz, ganz, ganz fremden Land. Und wir haben natürlich in dem Moment auch überlegt, da sollen wir vielleicht irgendwie zurückgehen oder so. Aber wir haben dann überlegt, nein, eigentlich hat Gott uns hier hingestellt. Und wir haben immer wieder erlebt, dass Gott gut ist. Und wir werden daran festhalten und wir werden das hier jetzt nicht abbrechen, sondern wir werden darauf vertrauen, dass Gott mit dem, was er jetzt getan hat, mit dem, was passiert ist, was Gutes am Ende passieren wird. Das Ganze ist jetzt 3 Jahre her. Joy ist mittlerweile also völlig geheilt. Die kann wieder alles machen, was sie vor dem Schlaganfall machen konnte. Wir haben sie auch nochmal vom Arzt durchchecken lassen. Die können sich alle nicht erklären, warum das so passiert ist. Aber ich glaube, dass ohne diese Erlebnisse davor, weiß ich nicht, ob wir nicht einfach gesagt hätten, okay, wir brechen das wieder ab und gehen wieder zurück. Oder jetzt habt ihr gesehen, wir wollen dieses Zentrum der Hoffnung aufbauen. Und das ist natürlich ein großer Schritt. So. Wir haben jetzt dieses Grundstück, konnten wir kaufen. Allein schon das ist für uns ein Wunder. So, aber jetzt müssen da ja noch Häuser drauf gebaut werden. Und ich weiß, dass ich an vielen Stellen werden wir an unsere Grenzen stoßen. Aber wir machen das trotzdem und wir halten daran fest, weil wir glauben, dass Gott gut ist und weil wir davon überzeugt sind, dass mit Gott alles möglich ist. Wenn ich auf mich schaue und meine eigenen Fähigkeiten, ganz ehrlich, manchmal habe ich das, da werde ich nachts wach und denke mir so, was hast du da jetzt angefangen? So. Aber wenn ich dann von mir wegschaue und auf Gott, dem alles möglich ist, dann habe ich wieder Frieden im Herzen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht kennst du diesen Gott noch gar nicht wirklich. Dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht heute einfach mal so wie so einen Schritt auf ihn zuzugehen und zu sagen, hey, wenn das wirklich stimmt, was der da vorne erzählt, dann möchte ich diesen Gott näher kennenlernen. Und ich möchte dich ermutigen, dass Gott wirklich Gebete, auch die du jetzt vielleicht ganz leise in deinem Herzen sprichst, Gott hört diese Gebete. Vielleicht bist du aber auch gerade mitten in so einer Herausforderung drin. Dann möchte ich dich ermutigen, wirklich wegzuschauen von dieser Herausforderung und hinzuschauen auf Gott. Und wirklich diesen Perspektivwechsel mal aktiv zu sagen, okay, vielleicht ist es gerade schwierig, vielleicht ist es gerade herausfordernd, aber ich werde jetzt nicht mehr auf diese Herausforderung schauen, sondern ich schaue jetzt mal auf Gott und gucke, was dann passiert. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, erzähl nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist und das wird Dinge verändern. Und ich möchte dich einladen, wirklich heute ganz bewusst diesen Schritt zu gehen und diesen Perspektivwechsel wahrzunehmen und zu vollziehen. Und wirklich darum zu ringen, zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Und vielleicht habe ich Zweifel, vielleicht ist gerade alles schwierig, aber ich werde jetzt nicht aufgeben, bis ich diesen Perspektivwechsel erlebe und wieder Frieden habe in meinem Herzen. Vielleicht hast du aber auch gerade gar keine Herausforderung. Und das ist schön für dich. Aber ich bin mir sicher, dass die nächste Herausforderung kommen wird. Und ehrlich gesagt, ich wünsche es dir sogar, weil vor allem in diesen Herausforderungen wirst auch du Wachstum erleben. Und dann möchte ich dich einladen, heute Morgen ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, wenn das nächste Mal eine Herausforderung kommt, dann werde ich sie annehmen und ich werde darum ringen, wirklich, was Gott mit mir vorhat, das, was Gott in mir tun will, durch diese Herausforderung. Und ich werde wirklich vielleicht sich sogar ein Stück weit auf diese Herausforderung freuen, weil du weißt, okay, jetzt arbeitet Gott in mir. Jetzt hat Gott was mit mir vor. Jetzt passiert was. Jetzt darf ich im Glauben wachsen. Und wo auch immer du stehst heute Morgen, geh diesen Schritt. Ich glaube, das Glaube ist immer auch ein Weg, der so mit Schritten zusammenhängt. Du kannst immer so Schritte irgendwie auf Gott zugehen oder auch Schritte von Gott weg. Und ich möchte dich ermutigen, heute ganz bewusst einen Schritt auf Gott zuzugehen und wirklich das anzunehmen und zu glauben für dich. Egal wie deine Situation ist, mit Gott ist alles möglich. Und Jesus, ich bete jetzt, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du siehst jeden Einzelnen, du siehst die Herzen von jedem Einzelnen. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen begegnest. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hilfst, vielleicht der gerade in einer Herausforderung ist, dass du ihm hilfst, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Dass du Menschen, die vielleicht auch gerade keine Herausforderung haben, dass du ihnen hilfst, so sich auf die nächste Herausforderung wie zu freuen. und diese Entscheidung zu treffen oder auch Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Ich bete, dass du ihnen heute Morgen begegnest und dass ja jeder Einzelne heute mitnimmt, dass mit dir alles möglich ist, ganz egal, wie groß die Herausforderungen sind, ganz egal, wie groß die Hindernisse auch sind. Mit dir ist alles möglich und darauf wollen wir uns verlassen, darauf wollen wir vertrauen und darauf wollen wir immer wieder schauen. Amen.
Vielen herzlichen Dank, Marco und Joy. Ihr müsst die kennenlernen. Die haben noch so viel mehr mit Gott erlebt, an Wundern, an Sachen, wo es menschlich unmöglich war. Also allein die Tatsache, dass Marco vorzeitig geboren ist und sein Leben auf der Kippe war, ob er überhaupt überleben wird, mit 2,5 Monate zu früh geboren und Handicaps und verschiedene Herausforderungen und wie er so seinen Weg mit Jesus geht und ihr jetzt miteinander den Weg mit Jesus geht, ich finde das absolut Hammer. Also gleich nach dem Gottesdienst gibt es da einen Stand und sprecht sie gerne an und abonniert die Rundmail und hört mehr von diesen Wundern, die Gott tut, betet mit für sie und seid Teil der Geschichte, die Gott mit Joy und Marco schreibt. Ich finde das Hammer. Amen. Wir wollen jetzt auch noch mal eine kurze, aber intensive Zeit in die Fürbitte gehen. Wie misst man so den Puls der Gemeinde? Also wenn es darum geht, wo stehen wir als Gemeinde? Wie ist das geistliche Leben in der Gemeinde? Also jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Pastor der Gemeinde und braucht irgendwie ein Gespür dafür, wo steht die Gemeinde eigentlich? Man kann das an verschiedenen Parametern messen. Gottesdienstbesuch wäre eine Möglichkeit. Finanzen ist auch eine Möglichkeit, weil das auch deutlich macht, da wo dein Herz ist, da ist, sind auch deine Schätze. Und da kannst du auch sehen, wie das Herz verbunden ist mit der Gemeinde, ob Leute auch ihre Schätze in die Gemeindearbeit investieren. Ist auch ein Indikator. Dann kann man schauen, wie ist die Kleingruppen, Dynamik, treffen sich Menschen auch im Privaten, im Persönlichen, haben Austausch und stehen miteinander und füreinander ein in den Herausforderungen und einiges mehr. Die Mitarbeit in der Gemeinde ist auch ein Indikator, aber es gibt noch einen, auf den ich gerne jetzt eingehen möchte und dieser Indikator liegt auf euren Stühlen, Gebetsanliegen. Seit ein paar Wochen haben wir diese Zettel mit Gebetsanliegen dort liegen und anhand dieser Zettel kann ich sehen, ein Stück weit sehen, wo die Gemeinde steht, wo der Puls der Gemeinde ist. Und ich möchte einfach ein paar Dinge nennen, die mich ermutigen, die auf diesen Zetteln stehen. Wir haben schon, keine Ahnung, um die 30 Zettel mit Gebetsanliegen. Und wir beten intensiv dafür an den Dienstag-Gebetstreffen in der Gemeindeleitung. Und ich persönlich bete auch sehr dafür, dass diese Anliegen von Gott geführt, erhört werden. Und das Ding ist, dass auf diesen Zetteln wirklich Gebetsanliegen stehen, wo wir und die Geschwister, die das geschrieben haben, Wunder brauchen und mit ihren Anliegen zu Gott kommen und seine Antwort, seine Hilfe, seine Wunder erwarten. Und da stehen nicht nur einfach so Dinge, ich wünsche mir dies oder jenes, so irgendwie selbstsüchtige Dinge, sondern tatsächlich Dinge, die dies in sich haben. Zum Beispiel, wenn jemand schreibt, mein Beziehungsstatus, ich sag's jetzt mit Markus Worten, mit Gott ist kompliziert. Ich kann Gottes Gegenwart nicht bespüren. Und das soll sich aber ändern. Ich will näher zu Gott kommen. Bitte betet mit, dass das geschieht. Dann ist es ein echtes Gebetsanliegen, was aus dem Herzen Gottes kommt. Oder wenn Menschen schreiben, ich fühle mich einsam und brauche da auch Hilfe. Oder wenn Menschen schreiben, da gibt es Familienangehörige, die haben Jesus als ihren Erlöser und Herrn noch nicht angenommen, noch nicht kennengelernt, dass Jesus sich ihnen offenbart. Dann sind das echte Gebetsanliegen. Gebet um Heilung. Gebet um, was ist denn da alles noch? Also ganz intensive, Genau, wenn jemand schreibt, ich habe zu kämpfen gegen bestimmte Sünden, fühle mich nicht frei und brauche einen Durchbruch. Ich will das endlich unter die Füße kriegen. Also solche Anliegen, das zeigt mir, da ist Leben, da pulsiert was, da ist eine Hoffnung, die Menschen auf Gott setzen. Heute Morgen möchte ich gerne mit euch zusammen für diese Gebetsanliegen und für andere, die ihr noch mitgebracht habt, beten. Und ich möchte euch ermutigen, diese Gebetsanliegen, die ihr jetzt mitgebracht habt, auch auf diese Zettel aufzuschreiben und später in dieses Körbchen am Ausgang reinzutun. Denn wir werden dann ganz konkret in unserem Gebetstreffen und in der Gemeindeleitung, und ich persönlich kann euch das versprechen, ich werde intensiv dafür mit euch einstehen im Gebet. Und dann freue ich mich auf eine Zeit, wo wir bald viele Zeugnisse hören werden von Wundern, die Gott getan hat. Wie Marco gesagt hat, wenn man Christen trifft, sollte man eigentlich diese Frage haben, und welche Wunder hast du jetzt wieder erlebt? Wie steht's um die Wunder Gottes in deinem Leben? Denn wir sind dazu berufen, zum Ruhm seines Namens. Wir sind dazu berufen, Zeugnis zu geben für Gott und für das, wie er in unserem Alltag einfach auch wirkt. Wir übersehen das oft oder wir kommen mit unseren Anliegen oft gar nicht erst zu Gott, sondern versuchen Plan B, versuchen unsere eigenen Lösungen. Wir sollten Plan A einschlagen, das ist nämlich, dass Gott eingreift. Alexa, ich habe dich gebeten und du möchtest das ja auch gerne. Also für diese Anliegen, die ich gerade erwähnt habe und andere Anliegen, die Menschen mitgebracht haben, im Gebet einzutreten. Und ich möchte uns alle dazu einladen, mit aufzustehen, um jetzt im Gebet einzustehen, dass Gott Wunder tut. Gott weiß ganz genau, was deine Situation ist, was deine Not ist, was deine Frage ist. Gott kennt dich, er ist nicht abwesend. Und er ist mächtig, Wunder zu tun in deinem Leben. Und er will, dass du wächst auch an den Herausforderungen. Lass uns gerade jetzt miteinander und füreinander in die Fürbitte gehen.
Nach oben. Ja, Herr, ich danke dir einfach für diesen wundervollen Tag. Ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz kennst, Herr. Ich danke dir, dass alle Anliegen offen vor dir stehen, Herr. Dass du uns kennst. Dass du die Haare auf unserem Kopf gezählt hast, Herr, dass du uns so geschaffen hast, Herr, nach deinem Ebenbild, Herr. Ich bitte dich, Herr, ich bitte dich für jeden, der jetzt ein Anliegen hat, Herr, dass du das Anliegen erhörst, Herr Jesus. Ja. Wir bringen einfach alles vor deine Füße, Herr. Wir geben dir alles ab, Herr. Du bist gut, Herr, in jeder Situation und wir wissen, dass du für jeden einen wunderbaren Plan hast, ja. Herr. Und dass diese Anliegen vielleicht auch dazu beitragen, dass diese Menschen einfach ein Wunder erleben, Herr. Ich gebe dir einfach alles ab. Ich danke dir für unsere Gemeinde, Herr. Ich danke dir, dass du jeden so wundervoll erschaffen hast, Herr. Dass du alles unter Kontrolle hast, dass wir dir alles abgeben können, Herr. Du bist gut alle Zeit und du regierst, Herr. Du bist mächtig, Herr. Für dich ist alles möglich, Herr. Und ich bitte dich einfach für jedes Anliegen. Wir bringen es vor dir, Herr. Wir vertrauen dir, dass du alles erhörst, Herr, auch wenn wir ganz leise sind, Herr, auch wenn wir schüchtern sind, Herr, auch wenn wir einsam sind, Herr, auch wenn wir uns alleine fühlen, Herr. Du bist immer da, Herr, du stehst an unserer Seite und wenn wir keine Kraft haben zu gehen, dann trägst du uns, Herr. Und ich bitte dich, dass jetzt einfach Herzen berührt werden, Herr, dass du jeden Einzelnen berührst, dass du ihn zeigst, Herr, dass du uns allen zeigst, Herr, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns durch all unsere Schwierigkeiten und Nöte trägst, ja. Herr. In dir haben wir alles, Herr. Du bist unser Reichtum. Du bist alles, was wir brauchen, Herr. Und lass uns das erkennen. Lass uns einfach erkennen, dass du gut bist. Egal, wie es uns geht, Herr. Du wirst alles zum Ende bringen. Und du hast schon gesiegt für uns, Herr. Du bist schon für alles gestorben, für die Sünden, die wir auch noch machen werden, Herr. Du bist gut alle Zeit, Herr. Wir bringen einfach alles vor dir, Herr. Ja. Und vertrauen dir, Herr, dass du alles erhörst. Und du kennst unsere Gedanken, du kennst unser Herz, Herr. Du kennst unsere Probleme, Herr. Und wir geben dir alles ab und vertrauen darauf, dass alles, was wir tun und alles, was in unserem Leben geschieht, einfach zum Guten dient, Herr. Wir geben dir alles ab, Herr, und wir vertrauen dir. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Denn du bist groß, Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Halleluja! Ein Applaus für unseren großen, wunderbaren, wunderwirkenden Gott. Amen. Halleluja. Halleluja. Dankeschön. Ihr dürft gerne noch einen Augenblick Platz nehmen. Diese Gebetsanliegen, die ihr gerne aufschreiben könnt, werden wir im Gebet zu Gott bringen, in unserem Dienstaggebet und auch ja in der Gemeindeleitung und ich persönlich. Deswegen die Ermutigung, an euren Plätzen liegen diese Zettel oder haben gelegen. Und Annemarie verteilt gerne auch Stifte, wenn euch welche fehlen. Und zwar müsstest du die am Infopunkt glatt holen. Ihr schreibt gerne auf und legt das mit ins Körbchen und dann kommen die da schon an. Dann ist eine herzliche Einladung, das Projekt, den Dienst von Marco und Joy in Kenia zu unterstützen. Wenn wir von der Technik her jetzt Unterstützung kriegen, dann können wir an der Leinwand und online die PayPal-Adresse und die Kontonummer sehen. Die findet man auch auf der Internetseite cfa-bielefeld.de. Und wenn da eine Spende eingeht mit dem Vermerk Kenia, dann geht das direkt in diesen Dienst hinein. Und auch jeder, der es auf dem Herzen hat, die Gemeindearbeit hier vor Ort zu unterstützen, dürft gerne per PayPal oder auf das Konto überweisen und entweder für Gemeindearbeit als Vermerk Spende, ne? Oder für die Missionsarbeit in Kenia, dann müsstet ihr es Vermerk Kenia hinschreiben. Auch am Eingang bei diesen zwei Ausgängen gibt es Behältnisse. Einmal diesen üblichen Stoffbeutel, den roten, für die Gemeindearbeit. Und dann gibt es andere, eine Art Körbchen für die Missionsarbeit in Kenia. Da könnt ihr gerne auch das, was ihr mitgebracht habt, hineingeben. Und vielen Dank für das Mitstehen, Mittragen, Mitbeten, Mitunterstützen, Mitfinanzieren der Gemeindearbeit und auch der missionarischen Aktivitäten der Gemeinde. Dadurch ist es möglich und dadurch kannst du auch Anteil haben daran. Auch das ist, wie gesagt, ein Zeichen dessen, wo dein Herz ist und ob du beteiligt bist an dem, was wir hier miteinander als Gemeinde auch tun. Und wenn du gibst, gib es gerne für Gott und zu seiner Ehre und bete auch dafür, dass dein Investment, dein Einsatz Frucht bringt zur Ehre Gottes. Amen. Also möchte ich sehr dazu ermutigen. Ja, Dienstag um 9 Uhr treffen wir uns hier immer zum Gebet. Wer Zeit und Möglichkeit dazu hat, kommt hinzu, unten im Café. Beten wir dann miteinander. Unter der Woche gibt es einige Kleingruppen, die sich treffen. Ja, nach den Ferien wird es ein Heilungsseminar geben. Letzten Sonntag hat Christel dazu einiges auch gesagt und auch den Sonntag vorher. Hinten an der Infowand gibt es die Flyer. Könnt ihr gerne mitnehmen, euch anmelden. Denn gleich nach den Ferien wird es da auch schon losgehen, wenn es darum geht, die eigene Vergangenheit hinter sich zu lassen, aufzuarbeiten und heile zu werden in der Seele. Genau. Dazu möchte ich auch nochmal ermutigen. Und jetzt gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst. Im Innenhof gibt es Coffee to go, also nicht im Café, sondern im Freien draußen. Und da werden, glaube ich, auch ein paar Tische stehen. Man kann sich auch zusammensetzen oder auf Abstand im Stehen einfach nochmal einen Kaffee genießen, einander wahrnehmen, begegnen, Gemeinschaft haben. Und für die Schulkinder gibt es Eis for free. Umsonst Eis. Also ihr dürft euch dann euer Eis gleich abholen. Für alle Kinder natürlich. Für wen? Für die, die nicht zur Schule gehen, kriegen auch eins. Also ich glaube, ich bin auch ein Kind. Oder so. Okay, also es lohnt sich noch zu bleiben. Gut, soweit. Dann möchte ich so gerne nochmal den Segen Gottes über uns allen aussprechen. Magst du dazu nochmal aufstehen und bewusst dein Herz öffnen, um diesen Zuspruch des Segens Gottes nochmal im Glauben ergreifen und empfangen. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Einen gesegneten Sonntag noch und meldet euch schon für den nächsten Sonntag an. Seid dabei. Im Moment läuft das noch mit den Anmeldungen. Freue mich auf euch dann nächsten Sonntag. Genießt die Zeit draußen, habt noch Gemeinschaft miteinander.